Paris, 5. November 1851. Liebster Herr Wirth, Sie werden gewiss selber schon mal die Bemerkung gemacht haben, dass wir öfter an diejenigen denken, denen wir aus Saumseligkeit eine Antwort schuldig geblieben, als an denjenigen, dem wir immer gleich einen notdürftigen Höflichkeitsbrief schreiben und mit solchem gleichsam so bald als möglich abzufertigen suchen. So geschieht es auch, dass Sie, lieber Wirth, sich täglich in meinem Gedächtnisse immer tiefer einwurzeln, während ich mir beständig den Vorwurf mache, dass ich Ihnen für die vielen freundlichen Zeilen, die Sie an mich gerichtet, und besonders für Ihr letztes erheiterndes Schreiben noch nicht meinen Dank ausgesprochen habe. Aber ich wartete immer auf eine gesunde Stunde, die nie kam, und heute endlich entschließe ich mich dazu, ich weiß nicht warum, da ich doch eben mehr als je in diesem Augenblick leidend und sauertöpfisch gestimmt bin. Seit Wochen ist mein Zustand viel schlimmer geworden. Ich kann nicht mehr mit dem gewöhnlichen Leichtsinn auf Besserung hoffen und auf den ärgsten Fall mich vorbereitend, suche ich wenigstens meine Briefschulden zu zahlen. Aber auch meine anderen Schulden tilge ich gewissenhaft, und es ist vielleicht noch kein Dichter so viel listerhaft respektabel gestorben, wie ich es sein werde, wenn mich der Herr zu sich rufen wird zum ewigen Leben, wie die Frommen sagen. Es freut mich, dass Ihnen meine Vorrede gefallen hat. Leider habe ich weder Zeit noch Stimmung gehabt, darin auszusprechen, was ich eben da tun wollte, nämlich, dass ich als Dichter sterbe, der weder Religion noch Philosophie braucht und mit beiden nichts zu schaffen hat. Der Dichter versteht sehr gut das symbolische Idiom der Religion und das abstrakte Verstandeskauderwelsch der Philosophie, aber weder die Herren der Religion noch die der Philosophie werden jemals den Dichter verstehen, dessen Sprache ihnen immer spanisch vorkommen wird, wie dem Maßmann das Latein. Durch diese linguistische Unkenntnis geschah es, dass diese und jene Herren sich einbildeten, ich sei ein Betbruder geworden. Sie begreifen nur die Missgeschöpfe, denen sie gleichen, wie Goethe sagt, den ich um seinen göttlichen Namen beneide. Apropos Goethe, ich habe vor einiger Zeit wieder Eckermanns Gespräche mit Goethe gelesen und ein wahrhaft pomadiges, besänftigendes Vergnügen daran gefunden. Lesen Sie sie doch, diese zwei Bände, im Fall Sie sie noch nicht kennen, und im Fall Sie vielleicht den später erschienenen dritten Teil dieser Gespräche auftreiben können, suchen Sie mir denselben gelegentlich zukommen zu lassen. Ich beschäftige mich gern zu meiner Geistesabspannung mit solcher Lektüre. Meistens lese ich jetzt Reisebeschreibungen, und seit 2 Monaten bin ich nicht aus Senegambien und Guinea herausgekommen. Der Überdruss, den mir die Weißen einflößen, ist wohl schuld daran, dass ich mich in diese schwarze Welt versenke, die wirklich sehr amüsant ist. Diese schwarzen Negerkönige machen mir mehr Vergnügen als unsere heimischen Landesväter, ob sie gleich ebenfalls von Menschenrechten wenig wissen und die Sklaverei als etwas Naturwüchsiges betrachten. Ich hoffe, dass Ihnen mein Romancero, besonders aber mein Faust, gefallen wird. Gott weiß, dass ich auf diese Bücher keinen großen Wert lege und dass sie nicht so bald das Tageslicht gesehen hätten, wenn Campe mir nicht die Daumenschrauben angelegt. Ich komme zu dieser Publikation wie die Magd zum Kind, ja, zu 2 Kindern. Campe kann Ihnen erörtern, wie ich das meine. Über das Schicksal meiner Bücher bin ich ganz in Unwissenheit, da Campe, seit er alles hat, was er braucht, mir keine fernere Nachricht darüber gibt. Trifft dieser Brief Sie in Hamburg, so erfahre ich vielleicht etwas darüber von Ihnen, wenn Sie mich ferner mit einer Zuschrift erfreuen. Ich bin so betäubt vom Opium, das ich zu wiederholten Malen eingenommen, um meine Schmerzen zu betäuben, so dass ich kaum weiß, was ich diktiere. Dazu kommt, dass schon diesen Morgen ein dummer Teufel von Landsmann bei mir war, der in einer langen und langweiligen Unterredung Ideen mit mir austauschte. Durch diesen Austausch von Ideen habe ich vielleicht seine dummen Ideen im Kopfe behalten, und ich habe vielleicht einige Tage nötig, ehe ich mich derselben ganz entäußere und wieder einen vernünftigen Gedanken fassen kann. Der Mann sah alles so grau in grau, was auch seine eigene Farbe ist. Er sagte, Deutschland stünde an einem Abgrund. Nun, da ist es gut, dass Deutschland kein wildes Ross ist, sondern ein gescheutes Langohr, dem es vor dem Abgrund nicht schwindelt und an dem Rand desselben ruhig hinwandeln kann. Herr Reinhard, der mir die Feder leiht zum heutigen Briefe, lässt Sie herzlich grüßen.
Hier ist alles ruhig. Nur, dass der Polizeipräfekt jüngst, ein zweiter Herodes, gegen unsere unschuldigen Landsleute einen ungeheuren Kindermord beabsichtigte und die armen Kleinen sehr ängstigte. Sie mussten sich alle auf die Polizei verfügen, um ihre hiesige Existenz zu beweisen, was manchem sehr schwer ward, der weder Existenz noch Existenzmittel besitzt. Jener Herodes meinte, dass sich ein politischer Heiland unter uns befände, und die Denunziation rührt leider von einer Person her, der es nicht an Bildung fehlt und sogar ein Literat ist. Das sind verteufelt schauderhafte und widerwärtige Dinge. Wenn ich denke, dass solche Personen sich jahrelang mir nahen konnten, so wird mir grauenhaft zumute. Welche schreckliche Sache ist das Exil! Zu den traurigsten Widerwärtigkeiten desselben gehört auch, dass wir dadurch in schlechte Gesellschaft geraten, die wir jetzt nicht vermeiden können, wenn wir uns nicht einer Koalition aller Schufte aussetzen wollen. Wie rührend schmerzlich und zugleich ingrimmig sind über dieses Thema die Klagen des Dante in der göttlichen Komödie. Leben Sie wohl, treuer Freund, und bleiben Sie heiter zugetan Ihrem herzlichst ergebenen Heinrich Heine.